Sabine Hossenfelder. Mehr als nur Atome. Was die Physik über die Welt und das Leben verrät. Ist es möglich, dass meine verstorbene Großmutter noch lebt? Nicht hier und nicht jetzt, aber an einem anderen Ort und in einer anderen Zeit? Diese Frage bekam die Teilchenphysikerin Sabine Hossenfelder einst von einem ihrer Leser gestellt. Ein Schamane hatte ihm gesagt, dass seine Großmutter irgendwo noch immer lebe. Was zunächst nach Esoterik klingt, brachte aber auch die Physikerin zum Nachdenken. Denn die These des Schamanen war auch aus ihrer wissenschaftlichen Sicht heraus nicht völlig falsch. Moment, wie kann man denn hier und jetzt tot sein und anderswo noch leben? Verhält es sich mit gestern, heute und morgen etwa nicht so, wie wir gewöhnlich denken? Und überhaupt, wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Sind wir Menschen nun mehr als nur ein Haufen Teilchen oder nicht? Und was bedeutet das für unsere Vorstellung vom freien Willen? Mehr als nur Atome von Sabine Hossenfelder beantwortet diese großen Fragen des Lebens mit penibler physikalischer Gründlichkeit. Wir haben ein paar dieser faszinierenden Antworten für dich verständlich zusammengefasst. Alles überall auf einmal. Von der Relativität der Zeit. Wir Menschen sind zeitfixiert. Die Zeit vergeht wie im Flug und ist notorisch knapp. Zeit ist kostbar. Sie wird vergeudet, genossen und vergütet. Doch egal, wie sehr wir sie im Alltag in sprachliche Konstrukte pressen, naturwissenschaftlich gesehen ist die Zeit schwer zu fassen. Vor allem seit Albert Einstein sie zu etwas, nun ja, Persönlichem machte. Vor seiner Relativitätstheorie war die Zeit für alle gleich. Objektiv. Eine universelle Größe. Seitdem wissen wir, dass der Verlauf der Zeit davon abhängt, wie sehr wir uns als Beobachter in Relation zu anderen Beobachtern oder Objekten bewegen. Einsteins Vermutungen sind heute empirisch belegt. Wenn zwei Menschen mit zwei identischen Uhren getrennte Wege gehen und sich nach Jahren wieder treffen, dann stimmt die Uhrzeit auf ihren Geräten nicht auf die Sekunde überein. Vor allem dann, wenn sie sich an verschiedenen Orten auf der Welt unterschiedlich schnell bewegt haben. Das bedeutet zunächst Folgendes. Die Gegenwart, das berühmte Hier und Jetzt, ist kein absoluter Begriff. Es gibt keinen universellen Ruhezustand, in dem alles gleichzeitig zum Stehen kommt, nur weil einer von uns innehält. Dieser universelle Aspekt ist wichtig. Natürlich meinen wir in der Regel das Gleiche, wenn wir jetzt sagen, und uns in räumlicher Nähe zueinander befinden. Wenn du neben einer Freundin im Park stehst, könnt ihr gleichzeitig sehen, wie die Sonne von einer Wolke verdeckt wird. Aber all das ändert sich, wenn ihr euch an unterschiedlichen Orten unterschiedlich schnell bewegt. Erklären wir das anhand des Lichts. Alles, was du siehst, ist bereits passiert. Im Park sind das nur Sekundenbruchteile. Die Wolke über dir hat die Sonne vor einer Millionstel Sekunde verdeckt. Aber das Licht der Sonne braucht bereits 8 Minuten, um deine Netzhaut zu erreichen. Und was du heute vom Polarstern siehst, ist schon ganze 434 Jahre her. Jetzt stell dir vor, irgendwo weit weg im Universum explodiert ein Stern genau in dem Moment, in dem du geboren wärst. Dann könnte eine Raumfahrerin im All theoretisch beides gleichzeitig erleben. Die Supernova und die per Funk übertragene Nachricht von deiner Geburt. So weit, so abgefahren. Es wäre aber genauso möglich, dass ein anderer Raumfahrer an einer ganz anderen Position im All das Licht derselben Supernova sieht und per Funk die Nachricht von deinem Tod erhält. Uff. Das hat natürlich explosive Folgen für unsere Vorstellung von Gleichzeitigkeit. Wir können uns Dinge als gleichzeitig vorstellen, weil wir uns nah beieinander befinden und wahnsinnig langsam bewegen. Aber nur mal angenommen, du fliegst mit annähernder Lichtgeschwindigkeit durchs All. Dann sind für dich theoretisch alle Ereignisse im Universum gleichberechtigt. Dann existiert theoretisch alles, was sich irgendwo im All ereignet, jetzt. Und damit ist, rein physikalisch betrachtet, auch die Vorstellung korrekt, dass die Vergangenheit und die Zukunft genauso existieren wie die Gegenwart. Es ist möglich, dass deine verstorbene Großmutter für einen Betrachter weit weg im All noch lebt, und für einen anderen ist sie vielleicht noch nicht einmal geboren. Es mag ein wenig unheimlich klingen, dass es physikalisch gesehen kein Jetzt gibt. Dass der gegenwärtige Moment im Grunde nichts weiter ist als ein willkürliches und höchst relatives Konstrukt, das wir Menschen selbst geschaffen haben. Aber wer diesen Gedanken annimmt, wird mit einer anderen, geradezu poetischen Vorstellung belohnt. Nämlich der, dass wir theoretisch alle immer da sind. Als unsterbliche Kinder des Universums. Wo wir herkommen und hingehen. Das Konkordanzmodell. Das Problem an den oft religiösen Schöpfungsmythen ist nicht, dass sie nach Märchen klingen oder womöglich falsch sind. Tatsächlich kann sie keine Forscherin der Welt widerlegen. Das Problem ist ihre geringe Erklärungskraft. Sie können nur wenig von dem erklären, was wir mit wissenschaftlichen Methoden beobachten. Es ist schlichtweg nicht überzeugend, dass eine allwissende Entität wie ein Gott vor etwa 6000 Jahren das gesamte Universum und alle chemischen Elemente darin erschaffen hat und sich die Naturgesetze in so kurzer Zeit bis zu ihrer heutigen Komplexität entwickelt haben. Eine erklärungskräftige Theorie ist quantifizierbar. Sie kann mit möglichst wenig Grundannahmen möglichst viel erklären. Sie kann mathematisch darstellen, wie sich beobachtbare Phänomene bisher entwickelt haben und vermutlich weiterentwickeln. Und die größte Erklärungskraft zur Frage nach dem Ursprung aller Existenz hat aktuell das sogenannte Konkordanzmodell. Es lautet in etwa so: In der Gegenwart beobachten wir, dass das Universum Materie und Energie enthält, die sich zu Sonnensystemen und ganzen Galaxien verdichten. Und dass es sich immer weiter ausdehnt. Alles, was wir irgendwie messen und beobachten können, stützt diese Hypothese. Wenn wir dieses physikalische Modell umdrehen und in die Vergangenheit zurückrechnen, dann muss das Universum einst wärmer und dichter komprimiert gewesen sein, und zwar zu einem heißen und fast homogenen Teilchennebel namens Plasma. Dieses fast ist wichtig, weil wir auch beobachten, dass eine Kraft namens Gravitation bewirkt, dass Materie andere Materie anzieht. Es muss also in der urzeitlichen Teilchensuppe Regionen gegeben haben, in denen sich die Elemente stärker geballt haben. Und diese Ballungen haben sich dann im Laufe von Milliarden Jahren zu Atomen, Sternen, Planeten und Galaxien verdichtet. Wie da jetzt der Urknall reinpasst? Ehrlich gesagt, so lala. Der Big Bang-Theorie zufolge gab es vor dem Plasma einen singulären Anfangspunkt des Universums. Das wäre die passende Erklärung dafür, wie das Plasma, die Expansion und die Gravitation entstanden sind. Aber rein mathematisch müsste dieser Anfangspunkt unvorstellbar heiß und unendlich dicht gewesen sein. Und zwar 15 Zehnerpotenzen heißer und dichter als alles, was wir heute mit den leistungsstärksten Teilchenbeschleunigern simulieren können. Und die erreichen immerhin Energieniveaus, die im Inneren von Sternen herrschen. Kurzum, die Vorstellung von unendlicher Dichte ergibt physikalisch keinen Sinn. Wir können nur annehmen, dass die Theorien von Einstein und Co. bei so extremen Daten nicht mehr funktionieren. Am Ende ist die Idee vom Urknall nur eine spekulative Theorie, die vielleicht irgendwann durch eine erklärungsstärkere ersetzt wird. Und wie endet das Universum eines Tages? Dunkel. Zumindest, wenn wir die aktuellen Modelle auf die Zukunft übertragen. Den Berechnungen zufolge wird in etwa 4 Milliarden Jahren unsere Nachbargalaxie Andromeda mit unserer Milchstraße kollidieren. In rund 8 Milliarden Jahren verheizt unsere Sonne ihre letzten nuklearen Brennstoffe und glüht, wie früher oder später alle Sterne im Universum, aus. Dadurch kühlt nach und nach alle Materie im Kosmos ab, bevor sie von schwarzen Löchern verschluckt wird. Und das Universum expandiert unaufhaltsam weiter einer leeren und unendlichen Finsternis entgegen. Das ist die aktuell plausibelste Theorie. Es könnte auch sein, dass sich die Expansion des Universums eines Tages umkehrt. In dem Fall würde nach und nach alles im Universum aus den Umlaufbahnen gekegelt und zerquetscht werden. So oder so werden wir Menschen davon nichts mitbekommen. Ohne die nötige Sonnenstrahlung haben wir schon lange vorher die Lebensgrundlage verloren. Am Ende können wir nur möglichst wahrscheinliche Thesen aufstellen und versuchen, sie eines Tages durch noch bessere Thesen zu ersetzen. Warum wird niemals jemand jünger? Über die Entropie. Das ist eine berechtigte Frage. Immerhin haben wir gesehen, dass sich im Kosmos gestern und morgen überlagern und wir den Zahn der Zeit zumindest theoretisch zurückdrehen können. Aber in der Praxis beobachten wir ja, dass die Dinge im Leben unumkehrbar kaputt gehen. Die aktuell wahrscheinlichste Erklärung dafür liefert bis heute der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Er besagt, dass die Entropie in geschlossenen Systemen zwangsläufig zunimmt. Du kennst den Begriff Entropie vielleicht als das Maß der Unordnung. Damit ist zunächst gemeint, dass Materie viel Energie braucht, um in eine geordnete Struktur gebracht zu werden und diese Ordnung zu behalten. Denk an die Eiswürfel in deinem Gefrierschrank. Du verfeuerst reichlich Strom, um die Kälte im Eisfach zu produzieren und lose Wassermoleküle in starre Würfelform zu bringen. Diese hohe Ordnung und Dichte bedeutet niedrige Entropie. Nach und nach geht die Energie für diese Ordnung zwangsläufig verloren. Deine Eiswürfel werden in keinem Fall für immer Eiswürfel bleiben. Je stärker ihre Struktur zerfällt, desto höher ist die Entropie. Auch das Universum ist letztlich ein geschlossenes System, dem vermutlich irgendwann die Energie ausgehen wird, um Strukturen in niedrig entropischer Ordnung zu halten. Erinner dich an den vorherigen Abschnitt. Wir gehen davon aus, dass das Universum in einem singulären Punkt unendlich hoher Dichte, also minimaler Entropie, begann. Danach führte die Gravitation im Plasma dazu, dass sich schwere Teilchenwolken formierten, in denen Atomkerne fusionierten und dabei die gigantische Energie von Sternen wie unserer Sonne freisetzten. Diese Energie ist die Antriebskraft aller Veränderung im Universum. Die Sonne liefert die Energie, die alles organische Leben auf unserem Planeten möglich macht. Wir brauchen sie zum Wachsen und Lernen und zum Bauen und Reparieren. Aber wir haben auch gesehen, dass die Sonne und alle anderen Sterne irgendwann verglühen und dass sich das Universum immer weiter ausdehnt. Stell dir vor, deine Eiswürfel zerschmelzen zu Wasser, das zu winzigen Tröpfchen verdampft, deren Moleküle sich bis in die Unendlichkeit voneinander entfernen. Irgendwann ist der Zustand maximaler Entropie erreicht. Dann gibt es keine Energie mehr, die irgendeine Veränderung bewirken könnte. Daraus ergibt sich dann doch ein unidirektionaler Zeitpfad. Alles im Universum scheint sich in eine Richtung zu entwickeln. Hin zu maximaler Entropie und Zerstreuung. Kohle verbrennt, Eisen rostet und Leben vergeht. Wir haben noch nie das Gegenteil beobachtet, zum Beispiel, dass Glassplitter von selbst vom Boden abheben und zurück in einen Rahmen springen. Und genau das bringt uns zurück zu unserer Ausgangsfrage, warum niemand jünger wird. Weil es schlichtweg wahrscheinlicher ist, dass unser Körper an Energie verliert, dass sich Chromosomenpaare bei der Zellteilung abnutzen und unsere Haut und unsere Blutgefäße an Elastizität verlieren. Unser Körper sammelt Fehler an. Und irgendwann geht etwas kaputt, das sich nicht mehr reparieren lässt. Ein Organ versagt, ein Virus übermannt unsere Immunabwehr, ein Blutgerinnsel verstopft die Versorgung unseres Gehirns. Aber egal, was nachher auf dem Totenschein steht, am Ende tötet uns die unaufhaltsame Zunahme der Entropie. Sind wir am Ende nur die Summe unserer Teilchen? Allmählich geht's ans Eingemachte. Lass die Zeit relativ sein und das Universum endlich. Aber wir Menschen sind und bleiben etwas Besonderes. Immerhin haben wir ein Bewusstsein, eine Seele. Da muss doch so etwas wie Magie im Spiel sein. Eine Komponente, die sich nicht durch trockene Physik erklären lässt. Oder etwa nicht. Sind wir am Ende wirklich nur die Summe unserer Teilchen? Tatsächlich deuten bislang alle Forschungsergebnisse darauf hin. Es ist theoretisch möglich, dass es in unserem biochemischen Aufbau, zum Beispiel im Gehirn, irgendeine magische Substanz gibt, die uns Menschen als einzige Lebensform über die Gesetze der Physik stellt. Aber bislang hat sie niemand gefunden. Dafür ergeben alle Experimente, dass das Verhalten kleinster Dinge das Verhalten großer Dinge bestimmt. Forscherinnen schließen immer wieder erfolgreich vom Verhalten mikroskopischer Strukturen auf das Verhalten makroskopischer Organisationsformen. Wir wissen, dass die Fusion von Wasserstoffatomen im Inneren von Sternen die Sonnenstrahlung befeuert und dass Pflanzen diese Strahlung in Energie umwandeln, die wir Menschen über die Nahrung aufnehmen und für all das nutzen, was wir Leben nennen. Aber umgekehrt konnte bis heute niemand je vom Verhalten der Planeten auf das Verhalten von Atomen schließen. Wir Menschen bestehen aus kleinsten Teilchen, die es mitunter seit dem Urknall gibt. Und unser Verhalten als größere und zusammengesetzte Struktur folgt naturgemäß dem Verhalten unserer kleinsten Bausteine. Ob es uns gefällt oder nicht, nach allem, was wir bislang wissen, sind wir Menschen wirklich nicht mehr als die Summe unserer kleinsten Teilchen. Das führt natürlich zu einer der ganz großen Fragen: Was bedeutet das für unsere Vorstellung vom freien Willen? Ist unser Verhalten von den physikalischen Vorgängen in unserem Körper vorherbestimmt? Haben wir keinen freien Willen? Determinismus versus Zufall. Nach allem, was wir bisher gesehen haben, sind die Naturgesetze deterministisch. Das Verhalten kleinster Teile lässt sich mathematisch präzise beschreiben und auf größere Strukturen und Zusammenhänge extrapolieren. Sprich, wenn du wirklich alle Anfangsbedingungen kennst, kannst du genau berechnen, was in der Zukunft passiert. Nehmen wir zum Beispiel an, du lässt einen Stift fallen. Und nehmen wir weiter an, du kannst genau messen, aus welcher Position du den Stift fallen lässt und wie genau sich die Moleküle der Luft um ihn herum verhalten. Dann kannst du theoretisch genau berechnen, wo und wie der Stift auf dem Boden aufkommen wird. Natürlich ist es im Alltag schwer, alle diese Variablen zu kennen. Aber rein physikalisch betrachtet besteht im Leben jede Ungewissheit dadurch, dass wir nicht über restlos alle Anfangsbedingungen verfügen. Rein theoretisch könnten wir genau berechnen, was in Zukunft passiert. Und zwar auf allen Ebenen des Lebens. Wirklichen Zufall, im Sinne von Unberechenbarkeit, gibt es nur im Quantenbereich, also im Bereich kleinster Teilchen, die als Bündel oder Pakete auftreten. Licht zum Beispiel verhält sich im wahrsten Sinne des Wortes unberechenbar. Je nachdem, wann und aus welcher Perspektive du Licht misst, beobachtest du entweder Teilchenbündel oder eine flächige Strahlung, die in Wellen und Frequenzen verläuft. Man kann nie beides sehen. Genauso wenig kann man vorhersagen, wann ein einzelnes Lichtpaket an welchem Ort sein wird. Du kennst vielleicht das berühmte Doppelspaltexperiment. Wenn du einen Lichtstrahl durch eine Wand mit zwei kleinen Aussparungen schickst, ergeben Messungen, dass streng genommen jedes Teilchen jede der beiden Spalten passiert. Das ist natürlich nicht vereinbar mit unserer Vorstellung von Eindeutigkeit. Etwas ist entweder hier oder dort, aber doch nicht an zwei Orten gleichzeitig. Warum das so ist, kann bis heute niemand erklären, aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist, die Quantenphysik kann nur Wahrscheinlichkeiten formulieren und keine Gewissheiten. Es gibt in der Physik also doch so etwas wie Zufälle. Aber diese Zufallsereignisse manifestieren sich so gut wie nie auf makroskopischer Ebene. Und selbst wenn, können wir sie nicht beeinflussen. Im Großen und Ganzen entwickelt sich alles im Leben in eine Richtung. Wie du dich heute verhältst, bedingt sich durch den gestrigen Zustand des Universums. Dieser Zustand ergibt sich daraus, wie das Universum vorgestern oder vor einem Monat beschaffen war. Und so weiter bis zurück zum Urknall. Nun begehrst du womöglich mit den Worten auf: Aber ich treffe doch ständig bewusste Entscheidungen. Dann frage dich, was genau eine Entscheidung ist. Eine Entscheidung ist physikalisch betrachtet eine Berechnung. Dein Gehirn sammelt Eingaben, also Sinneseindrücke, und berechnet anhand bestimmter Kriterien, was die optimale Reaktion ist. Und diese Kriterien sind entweder tief in deinem Gehirn verankert, als Triebe oder Bedürfnisse, oder erlernt, also das kumulierte Ergebnis externer Eingaben. Wir bewerten also auf der Grundlage unserer begrenzten Informationen, was wohl die beste Entscheidung ist. Und dafür brauchen wir nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts, was über die Naturgesetze hinausgeht. Anders formuliert, es braucht keinen freien Willen, um Entscheidungen zu treffen. Die Frage, wann eine Entscheidung gut ist, ist keine Frage für die Physik. Abgesehen davon wissen wir bis heute nicht, wie sehr wir unsere Entscheidungen bewusst wahrnehmen oder unterbewussten Prozessen im Gehirn überlassen. Aber unterm Strich ändert auch das nichts an der Tatsache, dass sich theoretisch jede einzelne deiner Entscheidungen im Voraus berechnen ließe. Natürlich erlebst du das im Alltag anders. Du musst erst denken, um das Ergebnis deines Denkprozesses zu kennen. Oder, um es mit dem Philosophen Ludwig Wittgenstein zu sagen, Die Freiheit des Willens besteht darin, dass zukünftige Handlungen jetzt nicht gewusst werden können. Du hast nie alle Anfangsbedingungen deiner mentalen Berechnungen parat. Also erlebst du immer wieder als Überraschung, was dein Gehirn entscheidet. Und in diesem Zeitfenster, zwischen Anfang und Ende deiner Denkprozesse, existiert das, was wir Autonomie oder freier Wille nennen. All diese Erkenntnisse zeigen, dass Wissen unweigerlich begrenzt ist. Niemand kennt die einzig wahre Antwort auf die großen Fragen des Lebens und des Universums. Wir können nur versuchen, uns an beobachtbare Tatsachen zu halten. Dann stellen wir mit Hilfe dieser Tatsachen möglichst erklärungsstarke Theorien darüber auf, wie die Dinge funktionieren. Und wenn wir dabei nicht vergessen, dass unser Wissen begrenzt ist, bleiben wir offen dafür, dass unsere Theorien eines Tages durch bessere Erklärungen ersetzt werden. Wenn alle Menschen so bescheiden wären, ließen sich vermutlich viele unnötige Konflikte vermeiden. Und vielleicht kann all das helfen, dass wir die Welt und einander besser verstehen und rücksichtsvoller miteinander umgehen. Wenn es nach Sabine Hossenfelder geht, sind wir schließlich beides. Einerseits sind wir wirklich bloß ein Haufen von Atomen, der sich am Rande einer ziemlich unscheinbaren Galaxie bewegt, aber andererseits sind wir auch noch so viel mehr.